Ich habe das also nicht so alles sofort hintereinander gemacht, sondern über ein Jahr verteilt all diese Flüsse, so immer die deutschen Teile, und habe dann immer nach dem jeweiligen Fluss dann erstmal eine Pause gemacht. Und ich habe für jeden Fluss, ja, das ist schon unterschiedlich lang, also für manche habe ich 10 Tage, 12 Tage gebraucht, bei manchen war ich 3, 4 Wochen unterwegs. Insgesamt waren das so um die 3000 Kilometer, die ich gefahren bin. Also wenn ich jetzt so manchmal merke, dass Leute sagen, wo kommst du eigentlich her? Und dann sage ich, ich komme aus Norddeutschland und so. Und dann kommen die, ja, aber wo kommen sie eigentlich richtig her? Das kann manchmal nerven, wenn es sehr penetrant kommt und wenn jemand nicht begreift, dass ich das vielleicht nicht erzählen möchte. Aber in den meisten Fällen, das ist zumindest meine Erfahrung, die meisten Menschen fragen, weil sie wirklich neugierig sind, weil sie in Wahrheit wissen wollen, was ist dein Weg? Ich interessiere mich für dich. Ich habe so den Eindruck, gerade in Deutschland der vergangenen Jahre, eigentlich seit der vergangenen 10, 15 Jahre, das ist alles immer so wutgetrieben. Jeder ist wütend und hat einen Grund, Wut aus sich herauszulassen und mit Wut auf dieses und auf jenes zu reagieren. Und ich denke mal, ja, natürlich ist Wut ein legitimes Gefühl, eine Emotion, die jeder vielleicht auch hat oder viele Menschen haben. Und das darf man auch mal rauslassen, aber das sollte nicht die Triebkraft sein in unserem Miteinander. Und die ist aber, wenn man miteinander spricht, und zwar nicht im Netz anonym und getippt, sondern wirklich von Angesicht zu Angesicht, am Gartenzaun, irgendwo auf der Straße, in der Stadt, im Café oder bei jemandem am Küchentisch, da ist die Wut eigentlich immer klein.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und nehme euch heute gemeinsam mit meinem Gesprächsgast mit auf Deutschlandtour. Hasnain Kasim ist heute zu Gast. Hasnain ist gebürtiger Oldenburger, aufgewachsen in Holland-Vielenfleth im alten Land, südlich von Hamburg, direkt an der Elbe. Hasnain war Offizier in der deutschen Marine, hat dann aber irgendwann eine Karriere als Journalist eingeschlagen, war Auslandskorrespondent für den Spiegel in Südasien und später in der Türkei, lebt heute in Wien und ist weiter leidenschaftlich journalistisch aktiv, vor allen Dingen im politischen Bereich. Weil Hasnain aber auch leidenschaftlich gerne Fahrrad fährt und das oft mit seiner Familie tut oder allein unterwegs ist, verschiedene Fahrräder in seinem Stall hat, hat er sich gedacht, ach, warum denn nicht mal diese beiden Leidenschaften verbinden? Die für die Politik und die gesellschaftlichen Themen und die für das Radfahren. Er hat sich sein Rad geschnappt und ist aufgebrochen, um zu ergründen, was Deutschland so bewegt. Gibt es so etwas wie eine deutsche Seele? Das wollte er herausfinden. Er wollte auf Tuchfühlung gehen mit den Menschen, die in diesem Land leben und dabei Deutschland auf ganz besondere Art und Weise im wahrsten Sinne des Wortes erfahren. Und von dieser Deutschland-Tour erzählt er uns heute. Ich freue mich sehr darüber, dass er hier heute zu Gast ist, denn dieser Ansatz, ins Gespräch zu kommen unter und nicht nur irgendwo vor dem Rechner oder vor dem Smartphone oder sonst wo weit entfernt von den Menschen sich ein Bild zu machen über die Menschen, die in Deutschland leben, in den verschiedensten Ecken, über das, was sie falsch und richtig machen, das ist doch ein wunderbares Ansinnen. Ich finde die Haltung, mit der Hasnain aufgebrochen ist, zumindest extrem inspirierend. Und so ist sie am Ende auch eine Art Botschaft für uns alle. Und wir können mit Sicherheit was mitnehmen aus dieser Folge. Was wir auch mitnehmen können, ist der eine oder andere praktische Tipp. Ich habe nämlich Hasnain auch gefragt, ey, mit welchem Fahrrad warst du eigentlich unterwegs? Und in der Regel ist er am liebsten mit seinem Trekkingrad auf solchen längeren Touren, hat aber ein kleines logistisches Problem gehabt, denn er lebt ja in Wien, hat diese Tour nicht am Stück gemacht, diese Deutschland-Tour, sondern immer wieder blockweise, wo er unterwegs war, das wird er uns gleich noch erzählen, aber er musste immer wieder mit dem Zug zurück nach Wien kommen, teilweise große Strecken zurücklegen. Und diejenigen, die öfter mal mit dem Fahrrad in der Bahn unterwegs sind, tatsächlich auch längere Strecken fahren, also in ICEs und so weiter, wissen, dass es manchmal etwas schwierig ist, einen Platz für das Fahrrad zu bekommen. Und so ist Hasnain irgendwann umgestiegen auf Orange. Orange ist sein Klapprad, ein orangefarbenes Klapprad. Welcher Marke, das packe ich euch in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Da wollen wir jetzt hier nicht groß Werbung machen, aber auch das hat er mir verraten, welche Marke und welches Modell. Und mit diesem Rad ist er dann ja durch Deutschland getingelt. Und das konnte er nämlich wunderbar im Zug immer wieder hin und zurück transportieren, ohne extra einen Platz buchen zu müssen für das Fahrrad. War hier und da ein bisschen mühsam dann unterwegs, aber am Ende für ihn genau die richtige Lösung. Denn es ist ein Rad, mit dem man tatsächlich auch Strecken zurücklegen kann, obwohl es kleine Reifen hat, obwohl es zusammenfaltbar ist. Den Newsletter, das auch an dieser Stelle, den ich gerade erwähnt habe, der diesen Podcast begleitet, den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com/frei-raus. Wie gesagt, da gibt's einen Link zu Hasnains Fahrrad in dieser Woche. Der Newsletter erscheint immer am Sonntag, ein paar Tage nach Erscheinen der Podcast-Folge. Und natürlich auch ein Link zu Hasnains Buch. Er hat nämlich ein Buch geschrieben, das heißt Deutschland-Tour über seine Reise durch Deutschland. Und da könnt ihr natürlich das, was wir hier heute besprechen, vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen und noch ein paar Anekdoten nachlesen. Jetzt wollen wir aber reingehen, hören, was Hasnain erlebt hat, was er zu erzählen hat. Das machen wir, nachdem wir noch einmal kurz durchgeatmet haben. An dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf die Möglichkeit, Vergünstigungen und Rabatte als Frei-Raus-HörerInnen zu bekommen. Wir haben ja hier im Podcast immer mal wieder WerbepartnerInnen, die einzelne oder mehrere Folgen präsentieren. Es gibt aber auch Partner, die euch dauerhaft Rabatte einräumen. Wenn ihr zum Beispiel gerne eine Hängematte hättet, eine, in der ihr draußen entspannen oder auch mal eine Nacht verbringen könnt. Viele von euch wissen das. Ich bin ein großer Freund der Hängematte. Deshalb hatte ich auch eine Zeit lang eine Limited Edition mit einem Hängemattenhersteller mit Ticket to the Moon in meinem eigenen Webshop. Da das eine Limited Edition war, gibt es die nicht mehr. Diese Hängematten sind vergriffen. Es gibt aber die Möglichkeit, dauerhaft bei Ticket to the Moon, einem großartigen Hängemattenhersteller, also der meines Vertrauens, 10% Rabatt zu bekommen. Und ich habe euch ein paar Empfehlungen zusammengestellt für Hängemattenmodelle, die ihr dort bekommen könnt. 10% günstiger als alle anderen. Das ist ein so ein Beispiel. Es gibt aber unter anderem auch die Möglichkeit, Luminox Tauch- und Outdoor-Uhren dauerhaft günstiger zu bekommen als HörerIn dieses Podcasts. All diese Möglichkeiten habe ich für euch zusammengestellt unter christoförster.com/frei-raus-partner. Den Link findet ihr aber auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Hasnain, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen im Frei-Raus-Podcast.
Vielen herzlichen Dank und hallo.
Hasnain, du hast viel gesehen von der Welt. Ich habe das in der Anmoderation schon gesagt. Du warst Südasien-Korrespondent, Türkei-Korrespondent, lebst in Wien derzeit. Ja. Kennst natürlich auch Indien, Pakistan sehr gut, die Heimat deiner Eltern. Deine Eltern sind vor vielen Jahrzehnten, bevor du geboren wurdest, dann in Norddeutschland nach Deutschland gekommen. Genau. Bist ein Weltbürger, wenn ich das so sagen darf. Und jetzt endlich ein intensiveres Kennenlernen von Deutschland. Es ist ja nicht so, dass du Deutschland nicht kanntest, sondern du bist auch in Deutschland viel rumgekommen, hast ja einige Bücher schon geschrieben, warst auf Lesereisen viel und natürlich kennt man da die eine oder andere Ecke, die eine oder andere Stadt, aber es ist ja doch etwas anderes, wenn man dann reist und zwar ja nicht mit dem Auto reist, nicht mit dem Flugzeug reist, nicht mit der Bahn reist, hätte ich jetzt fast gesagt, du warst ja immer mal wieder auch mit der Bahn unterwegs, aber dein Hauptverkehrsmittel, dein Haupt Fortbewegungsmittel war das Fahrrad und das ist ja einfach ein anderes Reisen und das wolltest du auch Deutschland intensiver kennenlernen, mal genau hingucken, mit den Menschen sprechen. Jetzt habe ich auch schon erzählt, mit welchem Rad du unterwegs warst, was ich aber noch nicht erzählt habe, welche Route du gewählt hast durch Deutschland. Du bist auf Radfernwegen unterwegs gewesen, ja. Und die verlaufen ja oft an Flüssen entlang. Das wurde dann so ein bisschen zu einer Prämisse, ich möchte die größten beziehungsweise einige der größten Flüsse abfahren.
Ja.
Zumindest einige Flüsse, die auch so einen ganz guten Überblick geben, dann über Deutschland, Norden, Süden, Osten, Westen, dass alles abgedeckt ist. Bist gestartet an der Elbe entlang, deinem Heimatfluss, Holland-Wielenfleet, ja, ganz kleiner Ort in der Nähe von Stade. Und da ging es in Cuxhaven los an der Nordsee, an der Kugelbake, ein ganz prägnantes Objekt, was da am Eingang zur Nordsee beziehungsweise dann der Elbe steht, und bis dann die Elbe runter beziehungsweise die Elbe hoch gen Dresden.
Genau.
Übrigens eine Richtung, die viele Radwanderer fahren an der Elbe entlang. Normalerweise fährst du ja immer flussabwärts, weil es dann auch abwärts geht. Die Elbe hat jetzt grundsätzlich nicht so ein riesiges Gefälle. Vor allen Dingen kommt der Wind meist von der Nordsee. Das heißt, du hast in der Regel Rückenwind, wenn du die Elbe flussaufwärts fährst. Und deswegen fahren die meisten RadwanderInnen die Elbe flussaufwärts. So hast du es auch gemacht. Wie hast du die Elbe und die Menschen, die entlang des Flusses wohnen oder unterwegs sind, erlebt? Und entschuldige bitte das lange Entree jetzt.
Das war ein Weg, da muss ich sagen, es gab Tage im Osten, da fährt man einen Tag lang, das war allerdings auch im Frühjahr, muss ich sagen, da fährt man einen Tag lang und trifft fast auf keinen Menschen. Und da dachte ich dann so, es ist schon schön, also man sieht viel Natur, die Weite, am Anfang gerade im Norden, aber man trifft keinen Menschen. Das ist natürlich blöd, wenn man sich vorgenommen hat, möglichst viele Menschen zu sprechen für ein Buchprojekt. Und aber das war dann halt so. Es war auch irgendwie toll. Man konnte dann seinen Gedanken freien Lauf lassen und hat dann schon ab und zu mal jemanden getroffen und angequatscht. Und dann habe ich mir als zweiten Fluss einen gesucht, der, wo ich wusste, da sind viele Leute, da sind viele Menschen. Das ist nämlich die Ruhr. Da ist ja eine Stadt nach dem anderen, das Ruhrgebiet. Und da bin ich dann an der Quelle in Winterberg gestartet und bis zur Mündung in den Rhein nach Duisburg. Das war eine tolle Erfahrung, weil ich diese Region kaum kenne. Ich kenne zwar viele Städte im Ruhrgebiet und war oft zu Lesungen in Essen, Bochum, Bottrop, Gelsenkirchen, Mühlhausen und so weiter. Aber immer so, wie ich vorhin schon sagte, man fährt hin, hat die Lesung und verschwindet wieder. Das Ruhrgebiet als solches kannte ich nicht. Und wie schön und wie, ja, naturbelassen das da ist, das war mir gar nicht klar, diese Ruhrauen. Ich hatte immer so dieses Klischee im Kopf von Kohlebauwerken, Stahlwerken und so weiter und dass das eben Industrie ist und im Grunde genommen überkommene alte Industrie, die ja jetzt alles stillgelegt ist. Und dass das aber so viel Natur ist und sehr schön ist, auch mit den ganzen Seen, Stauseen und so, das war mir nicht so bekannt. Ich habe das immer mal wieder gehört. Jetzt habe ich selbst erlebt und fand das faszinierend. Und so bin ich dann eben alle Flüsse entlang gefahren. Habe dann also die Ruhr danach, den Rhein, ein Stück den Mittelrhein gemacht, von Mainz bis Duisburg, dann Neckar, die Donau und dann schließlich, und das fand ich auch sehr spannend, weil ausschließlich im Osten und ganz weit im Osten Oder und Neiße. Das ist ein Gebiet, das ich eigentlich am wenigsten kenne. Und das waren so die verschiedenen Regionen. Und deswegen habe ich eben sehr viele unterschiedliche Teile Deutschlands kennenlernen dürfen.
Sag nochmal, du warst ja immer blockweise unterwegs, beziehungsweise flussweise. Also bis zum Beispiel nach der Elbe dann nach Hause wieder nach Wien, um ein paar Tage, Wochen, Monate teilweise später wieder aufzubrechen zum nächsten Fluss. Wie lange dauerte denn deine Tour insgesamt, beziehungsweise dieses Projekt?
Genau, ich habe das also nicht so alles sofort hintereinander gemacht, sondern über ein Jahr verteilt all diese Flüsse, bin immer gestartet, meistens immer mit dem Strom, außer am Anfang bei der Elbe, da dann gegen den Strom, meistens immer den gesamten Fluss, zumindest den deutschen Teil, also Donau habe ich dann gemacht ab der Quelle in Donaueschingen bis dann nach kurz hinter Passau, und dann geht das ja weiter in Österreich, da habe ich dann aber gestoppt, weil ich ja immer nur den deutschen Teil abfahren wollte. Genauso beim Neckar, Quelle in Willingen-Schwenningen, also in Schwenningen ist die Quelle, dann bis eben zur Mündung in den Rhein bei Mannheim. So immer die deutschen Teile, und habe dann immer nach dem jeweiligen Fluss dann erstmal eine Pause gemacht. Und ich habe für jeden Fluss, ja, es ist schon unterschiedlich lang, also für manche habe ich 10 Tage, 12 Tage gebraucht, bei manchen war ich 3-4 Wochen unterwegs. Insgesamt waren das so um die 3000 Kilometer, die ich gefahren bin. Ich bin auch mal mit dem Zug gefahren, habe das mal entweder abgekürzt oder habe einen Abstecher gemacht, weil ich irgendwie was sehen wollte. Ich war Oder Neiße unterwegs, da wollte ich die Seeloer Höhen sehen, dort wo eben im Zweiten Weltkrieg eine der furchtbarsten Schlachten stattgefunden hat. Das letzte Aufbäumen von Nazi-Deutschland gegen die Russen, viele, viele tausend Tote auf beiden Seiten, und das wollte ich mir anschauen. Da gibt es eben auch eine Gedenkstätte, da habe ich dann einen kleinen Abstecher gemacht, oder ich habe dann von einer Demo gehört, wo gegen ein Flüchtlingsheim demonstriert wurde. Da bin ich dann auch ein Stück mit dem Zug gefahren. Oder am Rhein, da hatte ich dann ein Bild gepostet aus Koblenz in den sozialen Medien und bin dann weitergefahren. Und später erst, da war ich schon in Bonn, bekam ich eine Nachricht von einem ganz alten Freund, den ich viele Jahre nicht mehr gesehen hatte, der sagte, ich lebe in Koblenz, komm doch vorbei. Da bin ich wieder zurückgefahren mit dem Zug. Also ich war da nicht, ich habe da jetzt mir nicht irgendwelche Regeln auferlegt, dass ich nur mit dem Fahrrad fahren darf und nur in eine Richtung, sondern bin da sehr spontan gewesen und genau. Aber ich bin, wie gesagt, insgesamt 3000 Kilometer gefahren mit dem Fahrrad, reine Fahrradkilometer, und das hat mir dann schon einen guten Überblick gegeben.
Was mich interessiert, wie oft hast du unterwegs den Joker gezogen, dass du ja ein Buch schreibst, dass du Journalist bist? Weil das ist ja im Kontakt mit den Menschen doch dann manchmal was auch was verändert. Ja, also wenn du einfach als Normalbürger ins Gespräch mit Menschen kommst, sind sie vielleicht offener, reagieren sie anders, als wenn sie wissen, da ist jemand unterwegs, der schreibt es möglicherweise auf, der ist ein politischer Journalist und hat ja auch bestimmte Themen, über die er sprechen möchte, vielleicht sogar, weiß ich nicht, schon irgendeine Idee im Kopf, was er denn finden, was er schreiben möchte. Ich kann mich erinnern, als ich auf meiner längeren Deutschlandtour unterwegs war, die einen ganz anderen Ansatz hatte. Ich wollte ja eher Natur und wenig Menschen, das war bei dir jetzt andersrum, aber ich war natürlich auch immer wieder in Kontakt mit Menschen und habe schon da gemerkt, je nachdem, was für eine Geschichte ich erzähle, kommen schon andere Reaktionen von den Menschen. Also die Frage ist, wie oft hast du dich wirklich zu erkennen gegeben? Und die Frage, die da noch im Hintergrund mitschwingt, ist auch die, wie kann es gelingen, wenn ich jetzt nicht Journalist bin, wenn ich jetzt kein Buch schreibe, keine Autorin oder irgendeine tolle, in Anführungszeichen, Geschichte zu erzählen habe als Entree, wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, kann ich das dann trotzdem? Weil das kann ja auch schnell dann eine Ausrede sein, zu sagen, ja, so kann ich nicht unterwegs sein durch Deutschland, wenn ich jetzt nicht Autorin bin oder Journalist.
Also ich nehme das ja immer so wahr, dass wenn man erzählt, wer man ist, dass man Journalist ist, dass man einen Artikel schreibt oder in diesem Fall jetzt als Autor unterwegs ist und ein Buch schreibt, dass die Leute dann manchmal auch anfangen, anders zu erzählen und nicht so authentisch und dann eher darauf achten, wie komme ich rüber, was gebe ich preis. Und dann kommt der, das merkt man auch ganz oft dann so bei Gesprächen, aber das dürfen sie jetzt nicht schreiben. So, das kommt dann so als Einwand. Das möchte ich gar nicht, dass die das sagen. Ich meine, ich stelle ja niemanden bloß in meinem Buch und schreibe auch, habe das dann auch abgesprochen, ob ich das schreiben darf später. Aber ich wollte eigentlich, dass die Leute erstmal frei reden. Deswegen habe ich das eigentlich nie gesagt, dass ich Autor bin. Und habe einfach nur erzählt, ich bin Reisender und möchte das Land erkunden und habe da mal eine Frage oder habe da mal ein paar Fragen. Und die meisten Leute waren sehr offen und haben sofort angefangen zu erzählen, manche so ein bisschen skeptisch, was ist das für einer, wo kommt der her und so. Da muss man schon natürlich ein bisschen was preisgeben, von sich ja auch, logischerweise. Und vielleicht auch sagen, ja, ich bin ein Autor und dann schreibe was, aber nicht konkret. Ich hatte ja das Buch auch noch nicht so wirklich ganz konkret vor Augen. Es war immer so ein Plan, dass ich das dann mache. Und das hat aber sehr gut funktioniert. Und ich würde mir, also ich bin ja grundsätzlich ein neugieriger Mensch und tue das, dass ich Leute frage, was sie umtreibt, was es für Menschen sind. Auch die Frage, das ist ja heutzutage ganz heikel, wo kommst du eigentlich her? Frage ich sehr gerne und mag auch, wenn ich das gefragt werde. Viele Leute empfinden das ja als übergriffig, gerade wenn man migrantisch aussieht, dass es dann sozusagen empfunden wird als Ausgrenzung. Das kommt ja auf den Ton an. Also wenn ich jetzt so manchmal merke, dass Leute sagen, wo kommst du eigentlich her? Und dann sage ich, ich komme aus Norddeutschland und so. Und dann kommen die, ja, aber wo kommen sie eigentlich richtig her? Das kann manchmal nerven, wenn es sehr penetrant kommt und wenn jemand nicht begreift, dass ich das vielleicht nicht erzählen möchte. Oder wenn das auch mit so einem Ton rüberkommt, nach dem Motto, ich habe ein Recht zu erfahren, wo ihre Wurzeln sind, hat nein, hat niemand und das muss ich auch niemandem sagen. Aber in den meisten Fällen, das ist zumindest meine Erfahrung, ich glaube, da gibt es Menschen, die machen ganz andere Erfahrungen, aber meine Erfahrung ist, die meisten Menschen fragen, weil sie wirklich neugierig sind, weil sie in Wahrheit wissen wollen, was ist dein Weg? Ich interessiere mich für dich. Und Entschuldigung, ich sehe, du hast braune Haut und wenn ich den Namen kenne, weiß ich, der Name klingt jetzt nicht sehr geläufig und auch nicht sehr norddeutsch. Also insofern interessiert mich einfach, was ist der Weg? Das ist auch eine gewisse Neugier, die ja nicht böse gemeint ist und dann finde ich das eigentlich legitim und wenn ich dann sage, ich rede darüber jetzt nicht oder so, dann muss das jemand zwar auch akzeptieren, aber meistens erzähle ich und ich habe mir angewöhnt, mittlerweile als Erster schon zu fragen, wo kommen sie eigentlich her? Und das war ja bei dieser Reise jetzt ganz oft, dass ich Leute frage, wo kommen sie eigentlich her? Beziehungsweise ich wusste ja, wo sie herkommen, ich bin ja zu ihnen gereist. Aber wie sind sie hierher gekommen? Was ist ihre Geschichte und so? Und ich glaube, je mehr wir miteinander reden, auch über das, was uns nervt, was uns stört, was uns umtreibt, desto mehr verstehen wir einander auch und desto mehr sind wir auch in der Lage, aufeinander einzugehen und nicht sofort mit Wut zu reagieren. Ich habe so den Eindruck, gerade in Deutschland der vergangenen Jahre, eigentlich seit der vergangenen 10, 15 Jahre, das ist alles immer so wutgetrieben. Jeder ist wütend und hat einen Grund, Wut aus sich herauszulassen und mit Wut auf dieses und auf jenes zu reagieren. Und ich denke mal, ja, natürlich ist Wut ein legitimes Gefühl, eine Emotion, die jeder vielleicht auch hat oder viele Menschen haben. Und das darf man auch mal rauslassen. Aber das sollte nicht die Triebkraft sein in unserem Miteinander. Und die ist aber, wenn man miteinander spricht, und zwar nicht im Netz anonym und getippt, sondern wirklich von Angesicht zu Angesicht, am Gartenzaun, irgendwo auf der Straße, in der Stadt, im Café oder bei jemandem am Küchentisch, da ist die Wut eigentlich immer klein. Wenn überhaupt da. Und wenn sie mal aufkommen, kann man schnell drüber reden und auch reagieren. Das ist, ich glaube, wir müssen viel mehr miteinander analog und von Angesicht zu Angesicht reden. Das tut gut und man lernt dann ganz viel. Ich habe zum Beispiel mich über Jahre eigentlich schon ein bisschen lustig gemacht, wenn ich dann immer hörte, die Leute sind wütend bei Pegida und so weiter und rennen rum und haben ihre Sorgen und Nöte. Und da muss man doch gefälligst mal Rücksicht drauf nehmen. Und das fand ich mal nervig, diese Sorgen und Nöte. Welche Sorgen und Nöte? Ich verstehe, dass Leute wenig Geld haben und dass es Probleme gibt im Leben und im Alltag, aber es gibt keinen Grund, extremistisch herumzulaufen und pauschal die Ausländer oder die Muslime oder die Flüchtlinge dafür verantwortlich zu machen. Wenn man aber mit den Leuten redet, im Einzelnen, nicht in der großen Gruppe im Pulk, wenn die eh aufgeputscht sind und dabei Pegida rumrennen und in so einer komischen Demo, sondern wenn man so einer kleinen Gruppe oder von Angesicht zu Angesicht unter vier Augen miteinander spricht, dann versteht man schon. Und dann kann man auch mal nachfragen, was haben sie da erlebt oder warum sind sie da so wütend oder was hat sie da verletzt? Und dann erzählen die einem diese Geschichten und dann kann man dazu eigentlich, dann entwickelt man einen Bezug dazu und versteht das. Und ich habe viel gelernt und ich würde diese Sorgen und Nöte oder ich nehme sie für mich, ich meine, ich bin kein Politiker und möchte es auch nicht werden, aber als Mensch nehme ich das jetzt schon sehr viel ernster als vorher.
Nochmal die Frage, die ich eben schon angerissen habe. Geht das auch als Otto Normalbürgerin? Ich glaube ja, dass es ein total guter Weg ist und dass wir jederzeit, wenn wir ein bisschen über unseren Schatten springen, mit Menschen auch in Kontakt kommen und in Kontakt kommen sollten, um was über die und deren Leben, deren Sichtweisen zu erfahren. Auch wenn wir jetzt nicht gerade vorhaben, ein Buch zu schreiben. Auch wenn wir nicht irgendeinen Joker ziehen können. Wie siehst du das? Siehst du das genauso?
Absolut, absolutes Ja, weil man einfach viel lernen kann und viel mitnehmen kann. Man macht es ja, wenn man als Tourist unterwegs ist, irgendwo in einem fremden Land, als Deutscher zum Beispiel, keine Ahnung, Lieblingsreiseziel vielleicht Mallorca, da vielleicht nicht, da liegt man vielleicht am Strand und feiert oder so, aber wenn man in irgendein anderes Land fährt, dann möchte man doch auch schon auch dieses Land kennenlernen und am liebsten möchte man ja auch von den Leuten, von den Einheimischen was erfahren. Über ihre Küche, über ihre Geschichte, über ihre Kultur, über ihre Literatur und ganz viele Menschen würden doch am allerliebsten mal bei einer einheimischen Familie zum Abendessen eingeladen werden und da mit denen am Tisch sitzen, deren Essen bekommen und mit denen mal reden. Das ist oft schwierig, weil es da gar nicht die Möglichkeit gibt und weil es vielleicht auch sprachliche Barrieren gibt, aber ich glaube, wollen würden das schon viele Menschen, vielleicht nicht alle, aber viele. Und das kann man in Deutschland natürlich doch auch ganz toll. Man kann doch als Mensch, der durch Deutschland reist, sein eigenes Land, kann man doch versuchen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und mal, keine Ahnung, die Menschen an der Nordsee zu fragen, was hat sich eigentlich bei euch so verändert mit der Fischwirtschaft zum Beispiel? Und alle reden vom Klimawandel und ganz egal, wie ich dazu stehe, ob ich jetzt glaube, dass das alles menschengemacht ist oder ob der Mensch zumindest zur Beschleunigung nur beiträgt. Selbst wenn man so ein Leugner ist und sagt, es gibt keinen Klimawandel, was ich persönlich für unsinnig halte, weil man muss einfach nur mal draußen schauen, wie sich die Landwirtschaft und überhaupt die Natur verändert und wie sich die Temperaturen verändern und die Wetterverhältnisse und die auch die Extremwetterlagen, dann kommt man gar nicht drum herum, um zumindest festzustellen und zuzugeben, ja, es gibt eine Veränderung, und zwar eine massive. Aber egal, wie man dazu jetzt steht, kann man doch Menschen fragen, was hat sich bei euch verändert? Und dann erzählen die einem das. Dann erzählen die einem, dass es bestimmte Dinge nicht mehr gibt, dass bestimmte Dinge nicht mehr wachsen und so weiter und so fort. Oder man kann Menschen fragen, weil man das ja immer wieder liest über die Flüchtlingsheime und die Geflüchteten und die einen sagen, wir schaffen das und wir haben das geschafft, andere sagen, das schaffen wir niemals und alles viel zu viel. Da kann man doch mit den Leuten versuchen, in einem vernünftigen Gespräch zu ergründen, was ist eigentlich bei euch los hier im Ort? Erzählt doch mal. Und dann erfährt man eigentlich in sehr sachlichem Ton viele Dinge, die man sich vielleicht auch denken kann oder wo man auch teilweise staunt und mit den Ohren schlagt und sagt, das hätte ich nicht für Möglichkeiten, dass es so ist. Und man lernt dann über das eigene Land, man lernt diese Menschen. Und mein Eindruck war zum Beispiel, und das klingt, für manche wird das vielleicht naiv klingen, aber ich bin sicherlich nicht naiv, weil ich in diesem Bereich ja schon auch lange arbeite und ich bin mir sehr im Klaren und sehr bewusst, dass es sehr starke rechtsextreme Strukturen gibt in Deutschland und Leute, die irgendwie Waffen horten und daran arbeiten, das System zu stürzen, die Regierung zu stürzen. Das gibt es, ja. Und da mache ich mir keine Illusion. Aber die meisten Menschen, selbst von denen, die jetzt auf die Straße gehen und gegen eine Flüchtlingsunterkunft demonstrieren, ich habe das erlebt in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, das sind schon Leute, die eigentlich weltoffen sind. Das sind Leute, die wollen auch helfen, die sind hilfsbereit, tolerant, die wollen, dass Menschen auch bei ihnen leben, das wollen Leute auch aufnehmen, auch die sehr fremd sind, die sie nicht verstehen, die eine andere Religion, eine andere Kultur haben, die sind schon bereit. Aber sie wollen eben auch mitgenommen werden. Sie wollen vorher gehört werden, gefragt werden und nicht über ihre Köpfe hinweg. Und es muss eine bestimmte Zahl eben eingehalten werden. Also in einem Ort mit 500 Leuten 400 Flüchtlinge unterzubringen, ist etwas, wo die Leute sagen, das schaffen wir nicht und das geht nicht. Und das kann man dann sich vor Ort anschauen und die Leute zeigen einem das dann tatsächlich auch relativ unemotional, beziehungsweise auf eine emotionale Art und Weise, die nicht unangenehm ist, sondern wo man sagen kann, ich verstehe die schon, ich verstehe ihren Punkt. Und deswegen lohnt es sich, egal über welches Thema, über welches Problem, mit Leuten zu reden. Denn dann lernt man sehr viel.
Ich finde es total schön, dass bei dir unterm Strich so eine Offenheit bei den Menschen hängen geblieben ist. Ein Interesse und auch eine gewisse Art von Gastfreundschaft, Herzlichkeit sogar hier und da, vor allen Dingen aber eine Bereitschaft, in den Dialog zu gehen. Das habe ich ganz ähnlich wahrgenommen auf meiner Reise durch Deutschland und nehme es auch immer wieder wahr, wenn ich draußen unterwegs bin und Menschen treffe, die ich nicht kenne. Jetzt geht's mir oft so, dass ich das Gefühl habe, okay, das ist ja aber meine Perspektive, muss es ja sein, kann es ja nur sein, meine Perspektive, ich habe ja keine andere und ich bin nun mal ein Mann, ja, der groß gewachsen ist und halbwegs kräftig aussieht. Das heißt, es ist schon mal nicht die Perspektive zum Beispiel einer Frau, die draußen irgendwelche Abenteuer erlebt. Das heißt, die kann möglicherweise mit einem anderen Gefühl da draußen rumlaufen. Jetzt bin ich auch als Reisender erkennbar. Ich bin ein weißer Mann, jemand, wo man jetzt nicht sagen würde, der kommt irgendwo aus einer anderen Kultur oder so. Und ich bin eben als Reisender erkennbar, das heißt, ich habe vernünftiges Equipment, bin auch äußerlich jemand, der selbst wenn er jetzt ein paar Tage nicht geduscht hat, nicht wahrgenommen wird als zum Beispiel jemand, der kein Obdach hat. Also immer meine persönliche Perspektive. Deswegen freut es mich besonders, dass du sagst, du hast ähnliche Erfahrungen gemacht. Jemand, der so rein äußerlich möglicherweise, so könnte man ja vermuten, etwas schwierigere Voraussetzungen hat.
In meinem Fall ist es aber so, in dem Moment, wo ich den Mund aufmache und die mich sprechen hören, denken die, oh, das ist ja ein Deutscher. Also ich klinge ja nicht jetzt unbedingt fremd oder als nicht von hier. Das ist was anderes, wenn man Akzent hat oder wenn man Schwierigkeiten oder die deutsche Sprache noch nicht flüssig spricht, dann hat man da schon andere Würden zu nehmen und andere Vorbehalte, auf die man stößt. Die hat man aber auch schon als aufgrund der Äußerlichkeit. Also mir ist zum Beispiel das erste Mal dann auch, als ich an der Oder und an der Neiße unterwegs war, aufgefallen, dass ich da lange Zeit unterwegs war und einen einzigen Menschen gesehen habe, dem ich zumindest äußerlich sagen würde, der hat Migrationsgeschichte, der ist braun, schwarz, was auch immer. Das waren alles weiße Menschen. Was mir überhaupt gar nicht, also das meine ich überhaupt nicht kritisch, sondern ich bin ja auch in einem völlig weißen Umfeld groß geworden, in diesem Dorf in Holland-Vielenfleet. Ich sehe das nicht als problematisch an. Es wird dann halt ein Problem, wenn man dann als jemand, der als fremd wahrgenommen wird, dann ungerecht behandelt wird oder wenn man da auf Hürden stößt, die andere nicht nehmen müssen. Aber das bin ich zum Beispiel in diesem Fall jetzt bei den Reisen überhaupt nicht. Also ich bin ja der Frage nachgegangen oder habe versucht zu ergründen, was ist eigentlich deutsche Leitkultur? Weil gerade auch von eher konservativer Seite das immer wieder eingefordert wird, wir brauchen eine deutsche Leitkultur, aber niemand mir wirklich sagen kann, was ist das? Was ist deutsche Leitkultur? Und das habe ich versucht zu ergründen und ehrlich gesagt, ich habe immer gedacht, es gibt auch keinen Satz, in dem man das fassen kann. Manche Leute sagen ja, das Grundgesetz ist unsere Leitkultur. Wo ich dann immer sage, ja, schön und gut, aber was genau unterscheidet jetzt im Kern das deutsche Grundgesetz von der schwedischen Verfassung, von der britischen, von der französischen, von der portugiesischen, von der dänischen, was auch immer. Ich kann mit all diesen Verfassungen leben, ich kann in all diesen Ländern leben und würde jetzt nicht sagen, hier fühle ich mich unwohl oder dort fühle ich mich unwohl. Das ist im Grunde genommen sind das alles Verfassung oder Länder, wo man ähnliche Werte teilt. Aber was ich dann doch schon festgestellt habe, es ist halt die Mischung von allem, von unserer wunderbaren Sprache, die ja so unterschiedlich ist, wie man sich das nur vorstellen kann. Also wenn ich im bayerischen Wald unterwegs bin, brauche ich ja schon Dolmetscher oder Simultanübersetzung. Ich verstehe den als Norddeutscher kaum. Dann die Sprache und die Art und Weise, auch die Intonation, wie die Leute im Ruhrpott sprechen. Oder nur ein paar zig Kilometer weiter dann im Rheinland. Wieder ganz anders, dieser Singsang. Im Osten nochmal anders. Und da ist es ja auch nicht so, dass alle jetzt so sprechen wie in Sachsen, was manche Leute vorurteilsbehaftet glauben, dass alle Ostdeutschen wie Sachsen sprechen. Auch da eine unglaubliche Vielfalt. Also diese Sprache ist schon toll, aber letztlich ist es ein Bogen, denn es ist schon die gleiche Sprache, mehr oder weniger überall, mit unterschiedlichen Begriffen hier und da. Dann ist es natürlich unsere Kultur, unsere Literatur, ja, auch das Christentum. Wobei ich das immer problematisch finde, wenn Leute das dann wie so ein Schild vor sich halten. Ja, wir haben hier christlich-abendländische Kultur. Naja, das Christentum, das fand ich auch übrigens faszinierend. Das spielt eigentlich nirgendwo in Deutschland mehr eine wirklich tragende Rolle. Also vielleicht im Herzen der Menschen und in der Art und Weise, wie sie denken, weil es sie geprägt hat. Aber Kirche hat, ich finde das, sage ich auch wertfrei, aber schon auch erstaunlich in Zeiten, wo es eigentlich einer, wie soll ich sagen, spirituellen Kraftinstanz bedürfte in Zeiten von Pandemie, in Zeiten von Krieg. Dass da Kirche so wenig Rolle spielt, finde ich erstaunlich. Entweder haben die da ihre Arbeit nicht richtig gemacht oder haben nicht die richtigen Leute oder nicht den richtigen Ton getroffen oder vielleicht verfängt das auch alles nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe nur festgestellt, Kirche spielt in Deutschland kaum eine Rolle. Aber im Süden Deutschlands zum Beispiel, also gerade die Neckartour und die Donautour, da sieht man unglaublich viele Kruzifixe, Marienfiguren und so weiter. Das heißt, man sieht, das hatte schon mal eine sehr viel stärkere Bedeutung. Und in Form von Kunst und Architektur, wunderschöne Kirchen, ist es immer noch da. In den Köpfen glaube ich nicht mehr ganz so viel. Aber man muss anerkennen, natürlich haben wir eine christliche Kultur, eine christlich geprägte Kultur. Ich würde das, wie gesagt, nicht als Abgrenzung verwenden, so nach dem Motto, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Nein, natürlich hat der Islam nicht diese Rolle gespielt in Deutschland, die das Christentum gespielt hat. Jetzt gibt's mehr Muslime, jetzt muss man schauen, wie kann der gestalterisch, konstruktiv für uns alle eine Rolle spielen. Also die Religion, Kultur, Essen, Küche, fantastisch. Deutsche Küche ist wirklich eine fantastische Küche. Ich esse gern, ich habe auch ein Kochbuch geschrieben mal. Das ist faszinierend, wie vielfältig das ist, ja, zwischen norddeutscher, süddeutscher Küche, was für Spezialitäten es im Osten gibt, im Westen. Ich habe Saumagen probiert, habe ich noch nie vorher gegessen. Ich verbinde damit immer Helmut Kohl, weil der das doch so gerne aß und fand das immer eklig wegen des Namens. Das schmeckt fantastisch. Also ich esse grundsätzlich, bin ein Allesesser. Und dieser Name ist komisch. Saumagen ist ja so wie eine Bratwurst, hat ja auch eine Hülle, was ja auch auf Darm ist. Und nicht sehr appetitlich, die Vorstellung ist beim Saumagen das halt eben auch diese Hülle. Aber das ist, tatsächlich geht's ja um die Füllung. Schmeckt wirklich sehr gut, mochte ich gerne in Rheinland-Pfalz. Und ja, die Küche, also es ist halt diese Mischung aus ganz vielen Dingen. Sprache, Kultur, Literatur, Religion, Küche. Das macht Deutschland schon aus und auch einzigartig. Und das ist schon auch anders als in anderen Ländern. Gut, Österreich hat da durch die Sprache schon eine große Ähnlichkeit, hat aber wiederum eigene Kultur, eigene Tradition. Und das alles, finde ich, ist schon auch was wert. Und ich finde auch, dass man das hochhalten kann, dass man das pflegen kann und dass man das mögen kann. Ja, also ich mag das wirklich sehr. Jemand hat mich gefragt neulich, ob ich Deutschland lieben würde. Da hat mal ein Bundespräsident gesagt, lieben würde er nur seine Frau. Das finde ich einen guten Spruch, weil lieben ist jetzt für mich nicht die Kategorie. Aber ich mag das sehr und ich finde, es ist auch es wert, dass man es pflegt.
Jetzt hast du ja viel gesehen von Deutschland. Wenn du so zurückguckst und dir überlegst, wenn mich jemand fragen würde, was ist so die beeindruckendste Ecke, die schönste Ecke, die interessanteste Ecke, gibt es da eine oder zwei, die dir sofort in den Kopf kommen?
Es gibt ganz, ganz viele, weil ich ja so viel unterwegs war und in unterschiedlichen Teilen unterwegs war und ich eigentlich auch nicht ungerecht sein möchte und sagen möchte, das ist jetzt ganz besonders. Aber eine Sache kann ich doch sagen. Es gibt, da werden jetzt vielleicht manche Städte enttäuscht sein oder manche Orte, aber es gibt drei Städte, in die ich mich wirklich verliebt habe in dieser Reise, in dieser ganzen Tour, in diesem Jahr. Das sind Görlitz, Zittau und Bautzen. Das ist dieses Dreieck in Sachsen, das einen sehr schlechten Ruf hat. Und man muss sagen, wenn man sich auch nochmal in Archiven und im Internet die Presseberichterstattung anschaut, zu Recht einen schlechten Ruf hat. Durch rechtsextremistische Vorfälle, durch Jagden auf Menschen, durch brennende Flüchtlingsheime, durch Äußerungen von Politikern, die wirklich jenseits des demokratischen Spektrums liegen. Also der Ruf ist schon auch selbst erarbeitet. Aber abgesehen davon, dass diese drei Städte architektonisch wunderschön sind, wirklich wunderschön sind, ist es so, ich habe dort Menschen kennengelernt, die unglaublich aktiv sind im Bereich Demokratie, Vielfalt, Toleranz, für Offenheit, für die Unterstützung von Menschen in Not, auch aus anderen Ländern. Und die aktiv kämpfen gegen diesen ganzen Extremismus, aber viel zu wenig gehört werden. Weil das auch oft aus journalistischer Sicht gar keine Geschichte ist. Was gut läuft, ist keine Story. Eine Story ist immer das, was irgendwie Skandal ist, was schief läuft, wo es ein Problem gibt. Das verstehe ich auch wiederum. Also ich meine, ich war ja viele Jahre selbst Journalist und ich weiß, wie wir ticken und ich weiß, wie Menschen ticken. Menschen interessiert nicht irgendwie Hund beißt Mann, sondern Mann beißt Hund ist die Geschichte. Ja, ist der Klassiker. Also das ist dann die Geschichte. Und deswegen kommen diese guten Sachen gar nicht rüber. Aber ich habe das jetzt eben gelernt und gesehen, wie engagiert dort Leute sind. Und das war für mich eine Begegnung oder waren mehrere Begegnungen, die ich sehr berührend fand und die ich toll fand. Und das hat sich dann nochmal bestätigt dadurch, dass wir ja diese vielen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus hatten in Deutschland. Und ich fand das beeindruckend, aber viel beeindruckender als Demos in Berlin und Köln und Frankfurt und Stuttgart und München, fand ich die Demos in Chemnitz und Gera und Pirna und in all diesen kleineren Orten im Osten, wo tausende Leute auf der Straße waren und auch gesagt haben, wir wollen das so nicht. Und die klar gemacht haben, wir sind gegen Extremismus und akzeptieren auch keinen Rechtsextremismus und sehen da eine Grenze überschritten, als es da um Remigration ging. Und das muss man sich dann auch immer wieder in Erinnerung rufen, wenn wir die nicht sehr erfreulichen Wahlergebnisse in Ostdeutschland sehen, dass es eben diese Leute auch gibt. Und deswegen bin ich sehr dagegen, dass man sehr pauschal auf den Osten schimpft und sagt, Mauer wieder hoch. Das habe ich jetzt gerade in letzter Zeit immer wieder gelesen. Also das ist ungerecht gegenüber denen, die da sind und kämpfen. Und das lässt die verzweifeln. Und wenn die im Zweifel ihren Mund halten oder auch nichts mehr machen oder sogar von dort weggehen, dann sieht's wirklich düster aus. Und deswegen glaube ich, sollten wir einfach versuchen, diejenigen zu unterstützen, die da sind und den Mund aufmachen.
Und mal unabhängig vom gesellschaftlichen, politischen, wenn sich das überhaupt trennen lässt, wenn du an die Landschaft denkst, hat dich da irgendeine Ecke besonders überrascht?
Das Ruhrgebiet ist das Überraschendste für mich, weil ich zugegebenermaßen mit meinen Vorurteilen da entlang fuhr und ich dachte, dass das alles nur irgendwie Industriebrachen sind und alles grau und dunkel und hässlich. Und es ist das Gegenteil davon. Also diese Industrieruinen sind ja da nach wie vor. Die sind aber zu tollen Kulturorten umfunktioniert worden. Und nicht alle, aber viele. Da gibt's dann Möglichkeiten, da gibt's Feiern, Ausstellungen. Man kann da feiern. Es gibt dort Kunst zu sehen. Man kann das besichtigen. Man kann alte, stillgelegte Stahlwerke besichtigen. Kann sehen, auch wie die Menschen damals da gearbeitet haben und sich nochmal klar werden, was das für eine Knochenarbeit war. Kann da übrigens auch sehr viel über Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter lernen, die dort waren, ganz viel beigetragen haben. Lernt auch was über den deutschen Wirtschaftsaufschwung, das Wirtschaftswunder und was das eigentlich für eine Leistung war der früheren Generation. Das fand ich faszinierend, aber eben dann auch die Natur, die dort ist. Und das war schon die Ruhrauen und so weiter, das war sehr überraschend. Und dieser Ruhrtalradweg ist wirklich faszinierend. Man startet in Winterberg und das ist, wie man es sich wünscht. Man rollt eigentlich dann, ich weiß nicht, wie viele Kilometer, habe ich nicht im Kopf, ich glaube 250 oder so. Man rollt dann diese ganzen Kilometer im Grunde genommen bis zum Rhein. Also man muss da gar nicht viel treten. Es geht immer leicht, aber stetig bergab. Wunderbar. Also das ist ein Radweg, den ich auch für Familien sehr empfehlen kann mit Kindern, die nicht unbedingt gerne treten wollen. Man braucht kein E-Bike.
Entlang der Ruhr. Das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass das ganz schön sein soll. Was steht denn bei euch als Familie als nächstes an? Ich weiß, dass ihr mit der Familie auch gerne Fahrrad fahren geht. Habt ihr da was vor der Brust?
Mit der Familie mache ich ganz viel Österreich, weil wir ja in Österreich leben und wir vor 8 Jahren nach Österreich gezogen sind, ohne dieses Land zu kennen. Und da haben wir dann uns die ganzen Flüsse und Gegenden hier erschlossen. Also Mur, Drau, Inn, Donau sowieso. Und dann haben wir zuletzt den Bodensee umradelt. Das war auch ganz interessant. Da werden wir uns jetzt hier in Österreich irgendwie wieder was Schönes suchen. Oder ich mache mit meiner Familie, was ich gerne machen würde, nochmal den Donauradweg von Donaueschingen bis Passau. Den musste ich nämlich, als ich ihn jetzt alleine gemacht habe für meine Deutschlandtour, abbrechen, zeitweise oder ein Stück weit zumindest umfahren mit dem Zug oder mit, da hat mich auch jemand mal mit dem Auto mitgenommen, was ja ging, weil ich das Faltrad dabei hatte, weil dieser Radweg überschwemmt war. Da hat es heftig geregnet und ich habe dann gelernt, dass das wohl öfter so ist, dass der Radweg dann in einen See führt, das ist dann also überschwemmt, da kommt man da nicht mehr durch. Und den habe ich also in Gänze gar nicht abfahren können. Das würde ich gerne nochmal machen, vielleicht mit der Familie.
Ja, da wünsche ich euch natürlich auch eine gute Zeit und viele schöne Begegnungen und Gespräche. Hasnain, vielen, vielen Dank für den Einblick in deine Deutschlandtour, in deine Erfahrung. Du hast es aufgeschrieben, was du erlebt hast, in einem sehr lesenswerten Buch, wie ich finde, Deutschlandtour, auf der Suche nach dem, was unser Land zusammenhält. Ist gerade gestern erschienen und ich wünsche dir natürlich auch viel Erfolg für den Buchstart. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst und alles Gute.
Vielen herzlichen Dank.
Ich habe es vorhin schon erwähnt, begleitend zu diesem Podcast versende ich jede Woche einen Newsletter, immer am Sonntag, mit weiterführenden Infos, Tipps und Links. Wenn ihr mögt, dann abonniert den gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt, unter christoförster.com/frei raus. Diese Woche gibt es natürlich den Hinweis auf Hasnains Buch Deutschlandtour. Hasnain macht auch einige Lesungen demnächst, das heißt, es gibt die Möglichkeit, ihn live zu erleben. Die Termine, die findet ihr auf seiner Website und auch die Website, die packe ich in den Newsletter, sowie das Fahrrad, das Faltradmodell, mit dem er unterwegs war. Orange, wie er es liebevoll nennt. Wenn ihr mögt, dann hört auch nächste Woche gerne wieder rein. Nächste Woche gibt es natürlich eine neue Folge frei raus, immer am Donnerstag. Morgens um 3 übrigens. Also wenn ihr sehr, sehr früh wach seid, könnt ihr auch sehr, sehr früh hören. Donnerstags morgens um 3 Uhr immer die neue Folge. Frei raus. Bis dahin, habt eine gute Zeit.